Einen wunderschönen guten Morgen in unserem Fall. Grüß euch, willkommen zurück zu Daily Game und unserem Podcast. Wir zeichnen heute wieder mal früh morgens auf. Es ist, wir sprechen aus 10, 10 in der Früh ist. Und wir haben beide, glaube ich, den Fehler gemacht, dass wir uns ohne Kaffee an den Laptop gesetzt haben. Aber ich bin, scheiße, der. Okay, du warst schlauer als ich. Ich bin in Begleitung meiner Lieblingsglatze Nummer 2. Michi, grüß dich,
Wunderschönen
guten
guten,
Morgen.
hallihallo.
Mein Name ist Sinan, wir sind heute eure Duo-Hosts. Wir sind heute nur zu zweit, weil wir reden über ein Gusto-Stück von uns beiden aus der Videospielgeschichte. Wie ihr es am Titel schon gesehen habt, es geht heute um die Baphomets Fluchreihe. Der Michi und ich haben die beide sehr gern gezockt, früher schon, als es noch nur Pixel waren und auch jetzt die Neuauflagen und die Remasters haben uns auch recht Spaß gemacht. Wir haben gerade beide die Reforged, das glaube ich, Carsten
Genau,
Baphomets
ja.
Fluch 1 Reforged Edition gespielt und haben festgestellt, es gibt da eine Taste, wo man sich das Spiel in der alten Grafik anschauen kann. Und wir beide festgestellt haben, in meiner Erinnerung hat es aber ausgeschaut wie in der neuen Grafik. Wie gibt's das?
Ja, das hat sich tief eingebrannt, sehr tief sogar. Also im positiven Sinne
Im
natürlich.
Positiven, ja. Ja, aber wirklich, es ist, wenn du das in der nächsten Grafik siehst, denkst du, ja, genau so hat das früher ausgeschaut. Dann switcht er mal früher und denkst du so, oh.
Ja, das war so ein, oh Scheiße.
Ich hab's aber geil gefunden, dass diese Taste überhaupt eingebaut haben, weil es war nicht
Ja, das war
notwendig.
viel. Ich glaube, einerseits war es natürlich ein bisschen zum Angeben, schaut, was wir daraus gemacht haben. Und andererseits einfach so, glaube ich, zu mal realisieren. Aber es, das steht in sehr vielen Reviews, dass einfach dann durch den Druck dieser Taste, ja, dann alle sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wurden, nach dem Motto, naja, gut, es war halt ein Spiel aus dem 96er Jahr, also,
Da ist die Erinnerung weit, weit schöner, als
auf
die
jeden Fall.
Realität damals war. Aber warum ist die Erinnerung so schön? Gut, fangen wir mal mit Folgendem an. Bevor wir uns in Baphomets Fluch vertiefen, und da wird heute der Michi den größten Teil des Textes haben, weil der hat alle Spiele der Serie gespielt. Bei mir beschränkt es sich auf Teil 1 und 2 und eben jetzt das Remaster vom ersten. Was ist Baphomets Fluch? Und da möchte ich jetzt außerhauen, Baphomets Fluch ist ein Point-and-Click-Adventure. Point-and-Click-Adventure, wer von euch das nicht kennt, ich meine, die meisten werden es schon kennen von so legendären Titeln wie Monkey Island. Ist, glaube ich, wenn man Point-and-Click sagt, ist das der Titel Nummer 1. Monkey Island.
Auf jeden Fall.
Aber sehr dicht gefolgt in meiner Welt von Baphomets Fluch. Point-and-Click bedeutet, man hat im Regelfall ein zweidimensionales Bild, in dem sich ein Charakter zwar grundsätzlich frei bewegen kann, aber er bewegt oder sie bewegt sich nur, wenn man auf eine gewisse Stelle drauf klickt. Das heißt, du pointest mit dem Mauszeiger, klickst drauf und dann heißt es, die Person geht dann dahin. Es gibt Gegenstände und auch verschiedene Personen, mit denen man interagieren kann und dann öffnet sich meistens so ein Dropdown-Menü. Möchtest du den Gegenstand nehmen, möchtest du ihn betrachten, möchtest du ihn mit irgendwas kombinieren, was in deinem Inventar ist, möchtest du mit dieser Person sprechen, möchtest du die Person ansehen und analysieren oder möchtest du dieser Person etwas geben? Das ist quasi immer so Dropdown-Menüs. Es ist immer so Mauszeiger hin und dann entscheiden, was tue ich damit. Und in Point-and-Click-Adventures ist das Rätsel König. Das heißt, es geht immer um irgendwelche Rätsel. Es gibt keine Interaktion, keinen Dialog, keinen Gegenstand, der wirklich egal ist. Das gibt's fast nicht. Jeder Dialog muss fast geführt werden und manche Dialoge zum richtigen Zeitpunkt und dann muss man dazwischen nochmal was anderes machen und vielleicht sogar auf einen bestimmten Gegenstand irgendwo am Tisch oder in der Ecke achten. Und in dem Moment, wo sich der Gesprächspartner kurz wegdreht, weil es so in der Dialogschleife vorgesehen ist, muss man genau im richtigen Moment irgendwo draufdrücken. Draufklicken zum Interagieren. Weil das geht nur dann, wenn diese Person sich wegdreht. Es ist alles andere als einfach, obwohl es als, ich glaube, Kinderspiel eigentlich konzipiert ist, also so quasi zumindest für Jugendliche. Aber an allein Baphomets Fluch 1 haben sich unzählige Spieler die Zähne ausgebissen an einer Ziege, Die legendärste Ziege der Videospielgeschichte. Und nein, der Goat Simulator kann da nicht mithalten.
Auf keinen Fall.
Diese Ziege hat, glaube ich, Tastaturen über Tastaturen gekostet. Diese verdammte Ziege. Und es war jetzt beim Remake wieder so, dass ich wusste, es gibt da einen verdammten Trick, aber mir ist am Verderb nicht mehr eingefallen. Ich habe lang gewerkt, bis mir wieder eingefallen ist, wie ich an dieser verdammten Ziege vorbeikomme.
Ja, witzigerweise beim Replay jetzt, das Rätsel hatte ich sofort. Wo ich plötzlich hängen geblieben bin, war davor im Pub im Keller.
Wirklich?
Ja. Ich habe einfach nicht mehr die richtige Reihenfolge der Abfolge von den Dingen im Kopf gehabt, sondern das war doch hier und da. Und das habe ich natürlich vergessen, das Tuch zu befeuchten. Sprich, ich hatte den ganzen Weg. Also so Kleinigkeiten, wo ich mir gedacht habe, das wäre mir früher nie passiert. Ich war echt überrascht, dass ich die Ziege beim ersten Mal eigentlich überlistet hatte.
Also die Ziege, ich wusste, es gibt, und ich wusste auch, dass er mich damals geärgert hat, aber mir ist es nicht mehr eingefallen. Aber das Tuch habe ich auch vergessen zu befeuchten. Und wo ich auch eine Zeit lang gehängt bin, wo ich nicht wusste, wie, war überhaupt einmal in den Keller runterkommen. Quasi den Barkeeper davon zu überzeugen, mich da runterzulassen. Das war, weil ich diesen verdammten Draht von dem Tisch nicht gesehen habe und dann nie mehr gewusst habe, dass da irgendwo ein Draht ist, den ich mir holen kann.
Nein, dieser Draht hat sich sehr eingebrannt bei mir. Also das wusste ich noch. Ich wusste nur nicht mehr ganz genau. Das war dann auch wieder, mit welcher Reihenfolge oder Abfolge du das Bier trinken musst, dann noch eins bestellen und dann erst überhaupt das quasi freigeschalten wird, dass du diesen Draht nehmen kannst. Weil vorher niest du ja nur drauf.
Ja.
Also für alle, die hier gerade denken, wir haben einen Schlaganfall oder es stimmt gerade was nicht. Nein, das ist alles in dem Spiel.
Aber das ist genau das, was diese Spiele auszeichnet. Ich finde dieses, du sagst einen Gegenstand von diesem Teil und jeder, der das gespielt hat, so, aha, ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist aber diese geile Rätsel-Dynamik von diesen Games. Ich finde, diese Spiele haben ein bisschen was von einem Escape Room. Jeder, der es gespielt hat, kann sich über die einzelnen Rätsel unterhalten. So, hey, wie lange hast denn du da gebraucht und wie bist du auf die Lösung gekommen?
Absolut.
Es hat was von einem Escape Room, wenn man denselben Escape Room gemacht hat und sich dann darüber austauscht.
Ja, stimmt. Also Point-and-Click-Adventure sind die Escape Rooms der Videospiele.
Ja, finde ich auch. Es gibt zwar tatsächlich Videospiel-Escape Rooms, aber ich finde, die haben bei weitem nicht so diese Rätselintensität wie Point-and-Click-Adventure, weil bei Point-and-Clicks ja dann noch dazu kommt, dass du Dinge sammeln kannst, Gegenstände dann in deinem Inventar miteinander kombinieren kannst. Ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel. Du hast einen Ast, du hast einen Kaugummi, du musst zuerst den Kaugummi essen, dann auf den Ast draufpicken und dann hast du quasi eine Angel, um einen Schlüssel irgendwo zu holen. Ich glaube, das kommt in keinem der Spiele meines Wissens noch vor. Das haben wir jetzt
nicht, mit Kaugummi, nein.
Psst. Ist es dann das mit der Unterwäsche aus Teil 2?
Ich bin gerade nicht. Ist das nicht das mit der Katze und in der Karibik? Die Katze und der Fisch, mit der sie wegflogt. Ich habe keine Ahnung.
Bild mal ein, es gibt da auch was Ähnliches mit einem roten Spitzenhöschen oder einem roten Tanga in Teil 2. Wurscht. Ihr merkt, es ist jede Menge total interessanter Rätsel- und Gegenstandkombinationen. Und man muss wirklich tüfteln. Und teilweise ist es so, Moment, man merkt schon im Dialog so, okay, diese Person könnte ich mit dem oder dem ködern oder überzeugen. Manchmal braucht man auch die Hilfe von anderen Personen, um zum Beispiel an einem sehr snobistischen Hotel-Concierge vorbeizukommen. Es ist sehr, sehr vielschichtig, durch diese Spiele sich durchzuspielen. Und wie gesagt, berühmtester Vertreter ist trotzdem Monkey Island. Aber vermutlich auch deswegen, weil Monkey Island einen sehr ikonischen Humor hat, der die Videospielwelt geprägt hat, der auch Baphomets Fluch geprägt hat. Denn Baphomets Fluch ist auch an vielen Stellen sehr witzig, voller Anspielungen, Easter Eggs und doch sehr selbstironischer Dialoge. Und wir begleiten in Baphomets Fluch einen Hauptprotagonisten, George Stobart. George Stobart ist Amerikaner. Er wird auch nicht müde zu erwähnen, dass er Amerikaner ist. Das Spiel wird auch nicht müde, uns zu sagen, dass er Amerikaner ist.
Wobei man könnte auch sagen, als die Amis noch cool waren, ne?
Ja, als Ami sein nur tatsächlich irgendwo so einen Wow-Effekt hatte. Er ist für Amerikaner, er ist Tourist in Paris und wird unbeabsichtigterweise Teilopfer eines Bombenanschlags. Er sitzt draußen im Café und dieses Café macht Bumm und da drinnen stirbt jemand, ein Reporter wird da drinnen ermordet und George Stobart stolpert so in sein allererstes Krimi-Abenteuer, damals noch sehr Verschwörungstheoretiker-lastig mit so Tempelrittern und Untergrund-Schattenorganisationen und so.
Man könnte meinen, Dan Brown hatte die Finger im Spiel, aber er kam erst später.
Ja, genau. Aber ja, so beginnt die Reise von George Stobart, die mittlerweile 5 Spiele und ein Fan-Made-Zwischengame inspiriert genau. hat.
Und also offiziell gibt es 5 Teile. Es wird gerade auch am 6. gearbeitet. Da gibt es nur leider seit welche Gamescom war das? Es war, glaube ich, erst vor 1 oder 2 Jahren, dass angekündigt wurde, es kommt ein 6. Teil mit eben der alten Grafik unter Anführungszeichen, also so wie die Reforged Edition quasi mit schönen 4K Gewand, aber auch wieder Point and Click und mehr als ein Bild gibt es da leider noch nicht wirklich und natürlich die Fangemeinde hofft, dass es nicht mehr zu lange dauert, gerade nach dem Erfolg von der Reforged Edition, der halt die Fanherzen wirklich wieder hat höher schlagen lassen.
Aber bevor wir jetzt auf eventuelle Zukunftsprojekte einsteigen, lieber Michi,
ja.
Hast du alle, wirklich alle Games gespielt?
Ja, ich muss sagen, leider. weil so großartig Teil 1 und 2 auch waren, hat es dann doch relativ abgenommen. Also ich habe sie, also Teil 1 und 2 habe ich wirklich damals relativ zeitnah gespielt. Wobei ich sagen muss, ich habe die Spielereihe, das zeigt wieder mal, in welchem Alter wir uns befinden, kennengelernt durch die mittlerweile nostalgisch bekannten PlayStation 1 Demo-Discs. Oh. Auf einer von denen war eine Demo von Baphomets Fluch 2, eben eine der bekanntesten Szenen.
Bei mir, allerdings nicht auf der PlayStation, sondern diese Demo-CDs, die was auf die Magazine damals draufpickt worden. Was ist das noch?
Das gab es ja von PlayStation.
Genau, diese Demo-CDs. Ich habe das für einen PC gekauft und da war ein Sammelsurium an Demos auf der CD und unter anderem Baphomets Fluch 2, die Hafenszene.
Genau, richtig, ja. Den Hund ablenken ins Wasser. Und da war es vorbei mit mir. Dann habe ich mir gedacht, hey, das ist echt geiles Spiel und die Demo, ich weiß nicht, wie oft ich diese Demo durchgezockt habe.
Und, Dito, 1:1, Alter, hat das bei dir auch so angefangen?
Ja, auf jeden Fall.
Aufgrund dieser Demo habe ich dann überhaupt mal zum Suchen angefangen, was zur Hölle ist Baphomets Fluch?
Genau. Und wo ist Teil 1? Nicht so einfach rauszufinden.
Na, da hast du ja richtig werken müssen. Da bin ich damals nur in die Videothek gegangen und habe geschaut, gibt's dort in der PC-Ecke irgendwo Baphomets Fluch? Damit ich mir das ausleichen kann.
Ja, also es war...
In Videothek, lieber Basti, wo ist der Basti?
Ich glaube, wir haben es beim letzten Mal schon erklärt.
Nein, stimmt, ja.
Seitdem redet er nicht mehr mit uns. also genau dadurch jetzt angefangen und dann auch Teil 1 geholt und ja, was soll ich da groß erzählen? Es war Liebe auf den ersten Blick von der Demo her schon und dann das Spiel über, dass dieses Intro, die Musik von dem Intro und einfach, das war es war schön gezeichnet, aber es war trotz allem ein, ganz böse gesagt, Zeichentrick-Intro.
Ja, aber die Zeichensequenzen, also liebe Leute da draußen, die Videosequenzen damals, das war nicht so wie heute, dass das animiert war mit den Spielfiguren, wobei die Spielfiguren da auch gezeichnet waren, aber da hat es keine wirklich animiert, das war gezeichnet, das hat ausgeschaut wie aus dem Hause Disney quasi. Wirklich schöner Zeichentrick in jeder Videosequenz.
Ja, richtig. Aber es war, wie gesagt, also verschrien als Zeichentrick halt. Und ich glaube, dass viele das vielleicht sich haben auch abschrecken lassen davon. Aber ja, ganz großer Fehler, weil einfach ein ganz grandioses Spiel dahinter steckt. Und ja, so hat die Baphomets Fluchreise bei mir dann begonnen. Und die späteren Teile, 3 und 4, habe ich nicht sofort gespielt. Die habe ich dann etwas später nachgeholt. War auch gut so, weil ich glaube, sonst wäre ich auch so in die Riege der Fans reingerutscht von wegen, nö, wieso, nö.
Ich bei 3 und 4 sind sie ja auf 3D gewechselt von dem 2D, genau. Point and Click.
Richtig, also das war halt dieses klassische, also Teil 3, der schlafende Drache, der ist 2003 erschienen. Und das war halt die Zeit, wo man einfach alles in 3D machen musste. Egal, ob es vorher, keine Ahnung, ein flaches Blatt Papier war, das musste jetzt ein 3D-Würfel sein, oder?
Oh, das war, glaube ich, auch die Zeit, wo Mortal Kombat 3D gegangen ist. Das war so scheiße.
Ja, es war halt einfach dieser Umbruch ab 99, 2000, ab Matrix musste plötzlich dann alles 3D sein und irgendwie cool und düster und, ja. Also, war jetzt nicht unbedingt der größte Hit bei den Fans, sage ich jetzt mal, besonders Teil 3, der war relativ schwach. Wollen wir die Storys einmal kurz durchgehen von den Teilen, einmal so kurz übergreifend, dass die Leute auch wissen, wovon die Rede ist?
Lass uns ein Spiel draus machen. Okay. Ich werde die einzelnen Teile in so einem Zweizeiler anreißen. Und du gibst uns dann mehr Substanz dazu.
Ja, okay, probieren wir das.
Jeden einzelnen Teil. Fangen wir an mit Baphomets Fluch 1, der Schatten der Tempel. Ah, apropos, liebe Leute, falls ihr euch wundert, die Baphomets Fluch-Reihe heißt im Englischen anders. Da heißt es Broken Sword. Also falls ihr irgendwo euch mit jemand international unterhalten solltet, so ich sage, hey, have you played Baphomets Curse? Und die sagen so, was? Das heißt nicht so, es heißt Broken Sword. Warum? Was der Geier, wieso es bei uns Baphomets Fluch heißt, weil der Charakter oder der Dämon Baphomet zufällig irgendwo mal genannt wird. Egal.
Ja, aber in der deutschen Version wird dann sogar das gebrochene Schwert erwähnt.
Ja, genau, es das wird erwähnt, aber ja, witzigerweise ist in der deutschen Version ist das gebrochene Schwert unwichtiger als egal.
Ja.
Baphomets Fluch 1, der Schatten der Tempelritter. George Stobbart, ein amerikanischer Tourist in Paris, wird in eine Verschwörung rund um die Tempelritter verwickelt. Es ist eine Mischung aus realen historischen Bezügen und fiktiven Verschwörungstheorien.
Ja, unterschreibe ich dir so.
Erzähl uns von der generellen Story von Baphomets Fluch 1. Von der
generellen Story. Du hast schon erwähnt, es beginnt, er sitzt im Café, will eigentlich seinen Urlaub genießen, die letzten Augusttage in Paris, also um nochmal einen Sprung zur Reforged Edition zu machen. Ich glaube, ich habe keine Review gelesen oder fast keine, die nicht mit den fast Originalworten des Intros zu Baphomets Fluch begonnen haben. Mit eben genau diesen, die letzten Sommertage in Paris. Man dachte, okay, es sind wirklich alte Säcke, die dieses Spiel reviewen. er sitzt im Café, die Bombe explodiert. Und ich glaube, es war jetzt kein Reporter, der umgebracht ist, es war ein Professor, der umkommt dabei und die Bombe wird von einem Verbrecher, der als Clown verkleidet ist, hingebracht. Und man kriegt noch mit, dass der Koffer von diesem Professor gestohlen wird, er wegläuft und die Story entfaltet sich quasi. Man trifft dann auch relativ schnell auf die, kann man sagen, den Sidekick anfänglich? Ja, auf jeden Fall. Auf die Journalistin.
Im ersten Teil ist sie wirklich nur Sidekick.
Ja. Also da trifft er auf die Nicole Coulard, eine Reporterin, die etwas struggelt auch, sich mit dem Beruf über Wasser zu halten und dann halt auch sieht, okay, in der Story könnte mehr stecken, als man von Anfang an glauben mag. Und ja, so entfaltet sich das ganze Spielchen. Und mit Nachforschungen in Paris, die einen in Museen führen, in ein Krankenhaus, in ein weiteres Café und eben geschichtsträchtige Plätze, was die Tempelritter betrifft, in Paris auch immer wieder besucht, reist man genauso nach Irland, wo man eben auf besagte Ziege trifft. Spanien ist ein Ausflugsort.
Die Ziege.
Syrien, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Ja.
Und ja, das reicht dann eigentlich auch schon wieder. Es ist dann sogar ein bisschen Backtracking, weil ich glaube, Spanien muss man sogar zweimal, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ne? Es ist hin.
Spanien muss zweimal, ja.
Und wieder hin. was dann auch wieder so ein bisschen die Story natürlich weiterbringt mit weiteren Rätseln, neuen Charakteren und das alles halt voll vertont. Also ich müsste lügen, ich habe keine Ahnung, wie viel Dialog in diesem ersten Teil allein vorkommt. Es ist auf jeden Fall Unmengen. Also für Leute, die ungern lesen und nicht unbedingt so gerne genau zuhören, ist dieses Spiel oder die Art von Point-and-Click-Spielen vielleicht nicht das Richtige, weil man muss sich halt schon sehr konzentrieren und auf das aufpassen, was gesagt wird. Ja, es wird auch immer wieder gerne wiederholt, besonders wenn man dann wieder einen Dialog startet. Aber im Großen und Ganzen muss man sich schon relativ konzentrieren. Also nebenbei wüsste ich nicht, also es waren damals schon sehr intensive Spielzeiten und das erinnere ich mich schon noch.
Es ist aber wirklich so, dass du manche Dialoge wiederholen musst, weil du in dem Moment halt auch nicht warst, dass du eigentlich auch mit etwas interagieren solltest, während gesprochen wird.
Genau.
Aber das gehört halt zu dem Spielkonzept. Ich versuche gerade herauszufinden, ob das ein Reporter oder Professor war. Ich habe seinen Namen nämlich vergessen. Der da bei dem Bombenanschlag stirbt.
War das nicht der Professor Molière?
Ist Molière gestorben? Na, oder?
Dann bringe ich die gerade durcheinander. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Professor war.
Ich glaube, der Professor ist der erste in Irland, in Loch Maren, ist das erste Professor.
War das vorher nicht auch einer? Ich meine, lass uns jetzt nicht auf dem Detail aufhören, ich bin mir relativ sicher. Ja. Wir werden es in der nächsten Folge dann aufklären. So, aufschreiben, nächste Folge. Und ja, nach der kleinen Weltreise schaffen es George und Nico am Ende dann den bösen Templern, muss man ja so dazu sagen, das ist eine neue Unterbewegung der, sie nennen sich ja selbst die Neo-Templer, nach einigen relativ coolen Revelations und Story-Wendungen, die man so nicht kommen hat sehen, dann doch diese noch aufzuhalten und den großen explosionsartigen Finale dann doch noch die Welt vor diesen Neo-Templern zu retten. Und das war wirklich sehr schnell und kurz zusammengefasst, Baphomets Fluch 1. Ich glaube, ist es das Geheimnis der Tempelritter oder der Schatten der Tempelritter?
Schatten der Tempelritter.
Schatten der Tempelritter, genau.
Ja. Wir wollen jetzt wirklich ganz kurz und knackig die Story. Ich tease es an mit zwei Sätzen und du gibst uns dann die eigentliche Story, weil du hast das ja gespielt.
Ja, du ja auch.
Ja, aber 1 und 2 habe ich gespielt, aber wir wollen ja alle und ich habe schon angekündigt, heute redest hauptsächlich du. Baphomets Fluch 2, 1997, die Spiegel der Finsternis. George und seine jetzt Freundin Nico Collar und die sind ja, glaube ich, dann schon zusammen im zweiten Teil.
Ja, das zumindest ist irgendwie in der Form von Pärchen. So on-off. Es hat irgendwie so ein bisschen was von Akte X, Mulder und Scully. Mal ja, mal nein, sie würden gern, dann wieder nicht.
Im zweiten Teil geht es um eine Verschwörung rund um eine Maya-Prophezeiung und es kommen ein Haufen neuer Charaktere und exotischere Schauplätze.
Genau, soweit? Das war dann Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis, aus dem Jahre 97, erschien damals eben auch, also und dann PC, Playstation und später gab es dann erst für ich habe dann den Remaster zweiten am Handy gespielt, also das kam dann relativ spät ein Remaster noch für die Mobile-Version, sag ich jetzt mal raus. Und ja, die Story, im Spiel selber, glaube ich, erfährt man jetzt gar nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist zwischen 1 und 2, aber ja, es ist ein Jahr vergangen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil von Release her, also sagen wir es einfach mal. Es war ein Jahr und George kommt nach Paris zurück und Nico hat gerade einen Auftrag oder eine Story über eine Maya-Statue und prompt, wie sie zu diesem Interview gemeinsam kommen, böse Kraft quasi dort auf sie. George wird bewusstlos geschlagen, Nico wird entführt und wir sind mittendrin im ersten Rätsel und Rettungsversuchen zu seinem brennenden Büro zu befreien und eine giftige Spinne jetzt, lass mich jetzt, du bist der Spinnenexperte, ist es eine Vogelspinne, ist eine Vogelspinne giftig?
Eine Vogelspinne ist giftig bis zu einem gewissen Grad. Es kommt aber auf die jeweilige Vogelspinnenart an,
ob okay, man das von einem wir im Spiel nicht, aber signifikanten
Gift.
Wir wissen, die Kacke ist am Dampfen, George sitzt gefesselt auf einem Stuhl, eine vermeintlich giftige Spinne kommt auf ihn zu und man muss schauen, aus diesem Raum zu entkommen, und so startet das Abenteuer relativ aufregend schon. Und ja, es stellt sich dann heraus, es geht um quasi dunkle Prophezeiung. Es geht nach Südamerika mit den beiden. Und es geht, mal schauen, ob ich den Namen hinkriege. Eine Verschwörung rund um eine Maya-Gottheit namens Tezcatlipoca. Es gibt einen Witz im Spiel.
Was? Tezcatlipoca, was?
Tezcatlipoca, ja. So steht das tatsächlich ja, da. Es gibt einen Witz im Spiel selbst nach dem Motto, wer lässt sich diese Namen einfallen, die kann man ja nicht aussprechen. Und ja, also man ist nicht nur einmal darüber gestolpert. Und ja, es kommt eine geheimnisvolle Sekte ins Spiel, die ein Ritual durchführen möchte und quasi die Menschen ins Verderben stürzen mag, mal was Abwechslungsreiches, einmal die Welt zerstört wird. Und im zweiten Teil, wie gesagt, reisen George und Nico dann unter anderem von Südamerika über London. Marseille ist unter anderem einer der Zielpunkte. Und man kann einfach nur sagen, im großen Stil von einem Indiana Jones ist das große Finale dann in einem alten Maya-Tempel. Und trotzdem ist das Ende immer noch besser als das von der Kristallschädel. Aber wir wollen jetzt nicht darauf eingehen. Und ja. so endet
Buffy. Ich glaube übrigens, ich habe den Namen von dem Mordopfer aus Teil 1. Das war der Plantard.
Ja.
Der Plantard, genau. Das ist der umgebracht wird. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht, ob der Reporter war oder nicht.
Ja,
war okay. Nicht so wichtig. Das war das Ende von Teil 2 im Maya-Tempel.
Genau.
Teil 3 habe ich nicht gespielt, drum bitte korrigier mich. Das ist der schlafende Drache.
Genau.
Ja. Hier habe ich allerdings keine Infos zur Story, hier bin ich blank. Alles, was ich weiß, ist, da haben sie auf 3D umgestellt, weg vom klassischen Point-and-Click. Was kannst du uns zu Teil 3 sagen? Vor allem, wie hat das dann funktioniert in 3D mit dieselben
Es waren auch nicht mehr dieselben Rätsel. Also was vorher Point and Click und sehr viel, ich meine, es gab immer noch viel Dialog und sehr viel Gequatsche dazwischen. Das ja. Das Ganze halt in die 3D-Welt geholt. Ob es jetzt gut gelungen ist oder nicht, hauptsächlich hast du dann einfach mitgekriegt, es gab sehr viele Kistenschieberätsel, dieses klassische, so, wir sind jetzt 3D, wir können von links nach rechts und in den Raum und zurück.
Boah, so wie bei Tomb Raider quasi?
Ja, ganz genau. Also es okay. Ging dann so in die Richtung mit den Rätseln, es gab das ein oder andere Rätsel, dass das Ganze in Ordnung war, aber im Großen und Ganzen, er kam auch bei der Fangemeinde nicht wirklich ganz groß oder nicht wirklich gut an. Von wegen actionreicheres Gameplay, jein. Also ich werde mal kurz die Story anreißen. Also George, der ist in der Zwischenzeit Patentanwalt geworden und es geht wieder mal um eine Verschwörung und es soll der schlafende Drache quasi geweckt werden. Nico untersucht in Paris währenddessen eine Mordserie und George ist in Afrika unterwegs und stolpert quasi wieder in ein Abenteuer. Und ja, geheime Organisation will die Kraft des schlafenden Drachen entfesseln und für ihre Zwecke nutzen. Also so diese ganz klassische, schöne Überschrift und dann entwickelt sich's halt weiter. Wobei, ja, die Story halt sich nicht wirklich jetzt so durchgesetzt hat. Es ist wieder eine kleine Weltreise dabei von Prag über Glastonbury, über Afrika, ich glaube, es waren sicher mehrere Standorte, aber der hat sich auch nicht wirklich so eingebrannt bei mir. Also den habe ich wirklich einmal gezockt, um zu sagen, ja, habe ich gespielt, ist in Ordnung, war jetzt aber wirklich nicht.
Abgenickt.
Ja, es war dann wirklich so mehr nach dem Motto, Gott sei Dank habe ich das hinter mir.
Mhm. Also, aber wenn ich mir das so anhöre, klingt das alles nicht wie was ich echt verpasst habe.
Ja, du hast den Originalsprecher halt wieder gehabt und das war's dann auch schon. Sonst, ja, ich glaube einfach, dieses ganze, die ganze Umsetzung in 3D, es ist nachvollziehbar, warum sie es gemacht haben. Sie wollten halt auf den Zug aufbringen, um das Ganze
ja,
zeitgemäß, wie sie es damals genannt haben, zu machen. Aber
ich sag mal so schön, das, haben, immer das haben Anzüge entschieden.
Probably.
Ja. Gut. Teil 4 war wieder in 3D. Diesmal aber genau. Mit einer neuen weiblichen Hauptfigur.
Erstmal eine neue Hauptfigur. Genau, richtig, ja.
Und der Untertitel ist Der Engel des Todes. 2006 haben wir jetzt.
Genau, waren 3 Jahre zwischen Teil 3 und Teil 4. Es war wieder in 3D. Und ja, richtig gesagt, es gab eine... Also, zu Anfang eine neue weibliche Hauptdarstellerin, zumindest wird sie so eingeführt. Und zwar, das war die Anna Maria. Und die hat ein Manuskript bei sich. Und dieses Manuskript enthält Hinweise auf legendäre alchemistische Waffe. Und kurz nachdem man sie trifft, verschwindet sie aber. Und George ist quasi der Hauptverdächtige im Fall des Verschwindens von ihr, trifft dann wieder auf Nico und gemeinsam reisen sie dann Venedig, Istanbul, ich glaube sogar Vatikan. Also der hat sich wirklich sehr, muss ich sagen, wenn man die Parallelen sehen möchte, bei Dan Brown ein bisschen was abgeschaut. Ob es jetzt so gut war, naja, kann man im Raum stehen lassen. Und ja, es ist ein...
Diesmal geheimer, besser als schlecht kopiert, ha?
Ja, also geheimer religiöser Orden, der den Waffe nutzen will, bliblablo. Und ja, dramatische Verfolgungsjagden. Ich will jetzt sagen, clevere Rätsel, aber es war halt more from the same aus Teil 3 und nicht unbedingt zum Besten hin. Er ist besser aufgenommen worden noch, oder die Story war auch etwas besser ausgearbeitet als die von Teil 3. Aber ja, hatte seinen kleinen Moment. Es gab auch wieder einige, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander, ob das 3 und 4 war, weil eben der ein oder andere Charakter aus den ersten beiden auch wieder vorkommt, gerade die Bösewicht Guido und Flap, also die auf einen gewartet haben in Teil 1 vom Hotel, die sind wieder mal kurz vorkommen als angeheuerte Bösewichte. Also es gab kleine Anspielungen, ganz nette ja, Erinnerungen an die alten Tage, würde ich sagen. Aber ja, ist halt auch nicht rangekommen an das, was die ersten beiden Teile einem geschenkt haben, sage ich jetzt nochmal.
Und dann war lang Ruhe. 7 genau. Jahre lang kam gar nichts. Und über eine Kickstarter-Kampagne, wo sich ganz viele Fans der ersten beiden Teile beteiligt haben, wo auch angekündigt wurde, hey, wir gehen back to the roots. Es wird wieder 2D Point-and-Click-Adventure, so wie ihr es kennt und liebt. Und es kehrt auch zurück George Stobbart und Nico. Baphomets Fluch 5, der Sündenfall 2013. Michi, was ist mit dir passiert, als du das gespielt hast?
Sehr viel. Einerseits war sehr viel Angst dabei, bevor ich es gespielt habe. Einfach so als gebrandmarktes Kind der Fortsetzungen, was Star Wars und Co. betrifft. Weil, wie gesagt, neu ist nicht immer besser. Und auch die Rückkehr zu so manchen originalen Rezept kann schiefgehen. Und was mich sehr verunsichert hat, war bei der Sündenfall, dass sie, wie es 2013 dann halt auch schon gerne gemacht wurde, dieses Spiel in mehreren Teilen veröffentlicht hat. Also es gab der Sündenfall Teil 1 und Teil 2. Und ich glaube, zwischen denen lagen dann auch wieder einige Monate. Ich meine, ja, Spannung aufbauen, okay, verstehe ich.
Die Netflix-Formel.
Ja, richtig, genau. Hat letzten Endes aber zum Glück jetzt nicht großartig viel kaputt gemacht. Ganz im Gegenteil, es war halt wirklich eine Rückkehr zu den Wurzeln. Ich hatte dann sogar das Glück, ich habe dann die Complete Edition, also wo dann beide Teile schon quasi zusammen zu einem ganzen Paket geschnürt wurde, testen dürfen. Und also auf unserer Homepage bei DailyGame.at findet ihr den Test auch noch. Und ja, was soll ich sagen, ich habe einen 9 gegeben. Und ja, also meine Bewertung, die kurze Fassung war, nachdem Baphomets Fluch 3, der schlafende Drache, und Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes, in 3D-Umgebung stattfanden, kehrt der Sündenfall zu seinen Wurzeln zurück und überzeugt wieder. Und ja, kann man einfach nur sagen, ja, natürlich, die gemalten Hintergründe und die Umgebungen und auch die Figuren schauen nicht mehr hundertprozentig aus wie in den ersten zwei Teilen, aber das ist klar, 2013 und 96, da war halt einfach ein Sprung drin. Sie schauen schon, es ist eher ein Cell-Shading-Look, das auf jeden Fall, aber von den Rätseln und der Umgebung, also ja, es ist sehr viel Nostalgie, die, mit der natürlich gespiegelt wird, aber hier wirklich jetzt im positivsten Sinn gemeint. Und ja, die Story kommt nicht ganz an die ersten beiden Teile ran, aber ist wieder so ein schönes klassisches Baphomets Fluchabenteuer. Also
ich glaube, das ist unserem Alter mittlerweile geschuldet, weil auch die Story von Teil 1 betrachten wir heute mit ganz anderen Augen.
Das stimmt.
Weil, naja, sagen wir uns mal ehrlich, das Suspension of Disbelief, wir nehmen gerne in Geschichten, in erzählten Geschichten gerne einfach auch die unrealistischen Elemente an. Allerdings ist jetzt gerade die Baphomets Fluchreihe durchzogen von so Krimi-Geschichten, die aber im Untergrund immer irgendwas mit großen Verschwörungen zu tun haben. Und wenn man jetzt quasi im Jahr 2025 lebt, dann hat man einen neuen Blick auf Verschwörungen. Als erwachsener, halbwegs gebildeter Mensch ist es so, okay, Verschwörungstheorien, ja klar, natürlich, die Schattengesellschaft und Tempelritter und Echsenmenschen, QAnon, was nicht. Man betrachtet solche Geschichten mittlerweile mit ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil man halt leider weiß, wie viele Idioten da draußen tatsächlich so ein Bullshit glauben. Und das nimmt, glaube ich, solchen Verschwörungen. Ist ja nämlich im fünften Teil ja wieder Verschwörung, das mal um dieses Gemälde La Maledicio, oder wie das heißt.
Genau, ja, richtig.
Und das ist ja wieder eine ganz alte Verschwörung, die da ausgegraben wird. Und das, wir Menschen sind, glaube ich, mit so Verschwörungsgeschichten nicht mehr so zu catchen, wie wir es damals waren. Ich glaube, dass würde Baphomets Fluch 6 jetzt wirklich einen Krimi aufgreifen, so à la Sherlock Holmes und Moriarty, so stoppe den Bösewicht, der das ganze Land in Chaos stürzen will, hätte man uns eher gecatcht als mit einer Verschwörungstheorie. Weil es ist ein Bösewicht, der einen gezielten Plan verfolgt, den man stoppt, der vielleicht quasi so wie der Joker oder wie der Riddler, der gestoppt werden will, der einen ebenbürtigen Gegner sucht. Mit sowas würde man es, glaube ich, eher catchen, als mit eben Schattengesellschaften und Regierungen, die irgendwo antike Gottheiten oder sonst was, wie gesagt, Echsenmenschen, Trolle, Nazis hinterm Mond. Ich glaube, es ist dass die Story jetzt nicht mehr so catcht, ist dem geschuldet, dass wir Verschwörungsthemen nicht mehr so viel Platz geben in unserem Entertainment.
Es kommt ganz sicher dazu, und man darf halt nicht vergessen, bei Baphomets Fluch, gerade beim Einser, hat es ja eigentlich mit einer Mord- und Krimi-Story begonnen und hat sich dann erst entwickelt zu diesem ganzen historischen Hintergrund. Und das hat mich halt von beiden Seiten sehr gecatcht. Okay, coole Story am Anfang. Und dann als kleiner Geschichtsnerd waren halt die ganzen Infos über die Tempelritter und was da nicht alles passiert ist. Und eben der Hintergrund, der, wenn man sich geschichtlich ein bisschen was anschaut, dass auch der Freitag 13., der auf die Ermordung der Tempelritter zurückgeht und das Ganze, hat halt einfach das komplette Paket gestimmt.
Ja.
Und bei Teil 3 und 4 Ja, wie gesagt, war ein Versuch, okay, aber ja, gebe ich dir recht, dass diese ganzen Verschwörungstheorien und die bösen religiösen Sekten, welchen Farben und Namen sie jetzt doch immer genannt werden wollen oder heißen, ja, ist halt gerade jetzt, glaube ich, 2025 auch nicht mehr ganz so interessant.
Es hat ein bisschen einen Geschmack, sagen wir es mal so.
Ja.
Ein Geschmäckle.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz sind wir ja wegen der Spannung, wegen der Rätsel und des Krimis da drin. Und ja, auch eine gute Verschwörungstheorie bietet einen guten Krimi. Nur ist es halt dann nicht mehr so der Catch wie eine simple Mordgeschichte. Ja. Jetzt waren das die 5 Baphomet-Spiele. Point-and-Click-Adventure, Rätsel, Krimis, etc. Jetzt ist aber nicht das nicht das Einzige, was dann so quasi am Laufen hält bei diesen Point-and-Click-Adventures, dass man halt Krimis löst. Man bleibt ja auch wirklich wegen dem Entertainment. Ich habe ja vorhin schon Monkey Island und die Prägung von Monkey Island erwähnt in Sachen Humor. Michi, du hast, ich habe gesehen, du hast ja auch eine PDF vorbereitet mit Fun Facts und Easter Eggs. Aus der
Baphomet-Suchreihe. Ein bisschen was zusammengesucht, ja. Es gibt natürlich Hunderttausende, das ist klar. Aber.
Aus der paar nennenswert, aber du sagst, die stechen so ein bisschen aus und die waren auch für die so kleine Chuckle-Momente.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe die Reforged ja erst wirklich vor kurzem wieder gespielt.
Ja, die Tore bei mir.
Was man bei dem Spiel auf jeden Fall sagen, wir sind ja beide, ich sage jetzt mal so, die OV-Nazis unter Anführungszeichen. Das Spiel ist ja aber eigentlich auf Englisch erschienen. Ich habe es nie auf Englisch gespielt, sage ich, wie es ist, weil einfach diese deutsche Synchronisation von eigentlich allen Charakteren einfach wirklich fantastisch ist.
Die ist und, wirklich gut, kann man nur loben.
Der Alexander Schottky, der den George Stobart spricht, macht halt wirklich einen genialen Job dabei in jedem Teil. Also der war immer das Highlight, dass einfach die Stimme immer gepasst hat und dieser trockene Humor und einfach dieses, wie du am Anfang erwähnt hast, das Amerikaner-Sein und der es einen halt auch merken lässt und hey, ich bin jetzt amerikanischer Tourist, so nach dem Motto, lasst mich doch gratis rein, ich bin jetzt zu euch gekommen. Da ist einfach sehr viel Humor entstanden und ich habe halt auch gemerkt, dass mich diese Spiele auch, also was meinen Humor, der sich dann entwickelt hat in diesen Jahren, doch sehr geprägt hat und ich immer noch lauthals auflachen musste bei dieser dummen Szene. Haben Sie schon mal von den Haschaschinen gehört? Und ich so, George darauf antwortet, nein, ich habe noch nie auf Lunge geraucht. Also merkt man einfach, also wirklich dumme Witze eigentlich. Aber ja, er ist einfach wirklich dumm. Aber das glaube ich, trifft den Witz der Baphomets Fluch so durchträgt durch die komplette Reihe. Sie haben es auch in den dritten und vierten versucht, aber wie gesagt, so Klassiker wie das mit den Haschaschinen oder allein Charaktere, die, wenn du Pech hast, die gar nicht so tief die Tiefe von den Charakteren mitkriegst, wie das was ist es denn, das Touristenpaar Pearl und wie hat er geheißen?
Oh Gott. Pearl und Fuck. Wie hat der Kasten der Businessmann auf Weltreise?
Ja, richtig.
Kriegst du $50, gell, weil du ihm irgendeinen Scheiß verkaufst.
Ja, also triffst du das erste Mal in Syrien am Markt und lange Rede, kurzer Sinn, später kommt dann raus, er ist Geheimagent. Und, oder beide sind in geheimer Mission quasi unterwegs und im zweiten Teil retten sie George dann sogar aus dem Gefängnis. Und das ist jetzt nicht mal so ein Spoiler, weil wie es dazu kommt, könnt ihr euch raussuchen. Und also einfach diese abstruse Zeichnung auch der Charaktere, die es gibt. Also es ist, ein Rätsel, das sich über 2 Jahrzehnte hält, wo es um eine Ziege geht und jeder weiß, wovon die Rede ist. Also schafft das mal heutzutage.
Es ist ja bis heute auch
in den Spielen selber. Dwayne hat er geheißen.
Dwayne, ja, genau. Bis heute ist ja in den Spielen selbst die Ziege immer präsent.
Was ich Teil gehört habe, gab es ein Easter Egg. Da siehst du nur das in einer Kirche das Bild von einer Ziege und dann hat man im Laufe der Jahre herausgefunden, das ist wirklich eine Anspielung auf die Ziege, weil George bringt auch irgendeinen Spruch dazu von wegen, wenn diese Ziege ausbrechen sollte, ist die Welt untergehen. Also auch da spielen sie sehr mit dem Meta-Humor.
Ja. Also wirklich die Spielerei an sich, die hat eine sehr, sehr heißblütige Community, obwohl es witzigerweise bei weitem nicht so bekannt ist wie Monkey Island. Monkey Island ist wesentlich bekannter, wesentlich beliebter. Und da habe ich es mir zur Aufgabe gemacht für die heutige Folge. Ich habe mir ein paar Game-Titel rausgesucht, wo ich gesagt habe, okay, das sind die großen Point-and-Click-Meilensteine, ein paar Nischen-Games und zwei persönliche Empfehlungen, die witzigerweise, wenn du wirklich klipp und klar suchst, nach Point-and-Click-Empfehlungen nicht auftauchen. Ich verstehe nicht, warum. Du musst echt scrollen, bis du zu diesen Games kommst. Aber ich fange mal an mit denen, die sehr leicht recherchierbar sind. Wie schon mehrfach erwähnt, Monkey Island, und zwar die Reihe, da gibt es ja mehrere Spiele, sollen alle fantastisch sein. Ich kenne halt Sequenzen davon aus Demos und Sprüche aus Monkey Island sind heute nur in der Popkultur vertreten. Wer von euch kennt zum Beispiel nicht den Spruch How much wood would a woodchuck chuck if my woodchuck could chuck wood? Das ist ansonsten aus Monkey Island. Dann Day of the Tentacle. Der Titel wird vielen ein Begriff sein, wo sie sagen, ah ja, schon mal gehört, schon mal gelesen. Ist auch ein Meilenstein des Genres Point and Click. Sam and Max kenne ich gar nicht, ist aber bei der Recherche ganz oben gelistet gewesen. Diese drei Spiele haben gemeinsam, dass sie alle von LucasArts damals waren. Als LucasArts noch Humor hatte. Dann gibt's von Sierra, gibt's King's Quest und Gabriel Knight, ebenfalls Beinsteine des Point-and-Click-Genres. Und modernere Vertreter wären The Longest Journey, Thimbleweed Park und Deponia. Wobei, wenn ihr sagt, es darf gerne ein bisschen nischiger Adventure sein, dann wäre zum Beispiel Whispers of a Machine, a Sci-Fi-Krimi, Unavowed, also Unavowed, es wird mega gelobt für Story und Charaktere, ist auch sind zwar neuere Vertreter von Adventure Games, oder ihr sucht euch die Blackwell Series oder Primordia raus. Das sind etwas ältere, aber weniger bekannte Adventure Games. Ich persönlich kann euch empfehlen The Book of Unwritten Tales und The Book of Unwritten Tales 2, auch wenn es nicht so schön und so lustig ist wie der erste Teil, aber trotzdem zwei wundervolle, wunderschöne, auch sehr schön gemachte Point-and-Click-Adventures. Gerade Book of Unwritten Tales 1 war mega lustig, ganz viel Nerd-Humor wieder drinnen, ganz viel Anspielungen auf auch Videospiel-Genres, andere Genres, mega cool. Und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war A Vampire Story, wo ich sehr schade fand, dass das nie eine Fortsetzung hatte, denn es endete auf einem doch sehr einladenden Cliffhanger, wo es heißt, ja, da hätte sich so viel mehr angeboten, aber ist leider nichts passiert. Liebevolle Charaktere, schönes Design, tolle Rätsel. Definitive Empfehlungen, wenn ihr sagt, ihr wollt auch mal in Point and Click einsteigen und vielleicht mehr als nur Baphomets Fluch spielen. Oder mehr als den überall empfohlenen Klassiker Monkey Island. Weil wenn ihr noch Point and Click sucht, wird definitiv Monkey Island die Empfehlung sein, die ihr von allen Seiten bekommt. Aber wenn auch die Suche ein bisschen mehr raus von den Sachen, die man so nicht permanent am Radar hat. Michi, hast du noch...
Bitte? Ja, ich wollte gerade nur den Vergleich bringen. Wir haben jetzt schon gehört, dass so manche Rätsel im Baphomets Fluch oder überhaupt im Point-and-Click-Adventure nicht immer easy sind, wobei ich sagen muss, Monkey Island hat ja nochmal eine Schippe draufgelegt oder gerade die LucasArts Point-and-Clicks. Da waren schon knifflige Rätsel dabei, da hat man sich hinter der Ziege verstecken können.
Möchtest, das lassen wir so stehen. Aber ja, generell diese Point-and-Click-Adventures und gerade die großen Namen sind ja deswegen so beliebt, weil die Rätsel gleichermaßen interessant wie auch herausfordernd waren. Wenn man dann nämlich die Lösung hat, ist es richtig so, Oh, echt jetzt? Das ist, Leute, ist das eigentlich ein Ernst? Ja, gut, auf das hätte man kommen können, wenn man vielleicht ein bisschen entweder um die Ecke denkt oder aufhört, zu viel um die Ecke zu denken. Das ist ja das Gemeine. In einem Moment ist die Lösung so fucking offensichtlich und liegt vor dir auf dem Tisch. Und im nächsten Moment musst du um 15 Ecken denken. Was wollt ihr jetzt von mir? Soll es einfach sein oder soll es kompliziert sein? Und das im selben Spiel. Na, aber ja. Point-and-Click-Adventure. Michi, gibt es nur irgendwelche Point-and-Clicks, die ihr jetzt vergessen habt, wo du sagst, die hast du selber gespielt und die sind definitiv einen Blick wert?
Ja, also natürlich Tale of... was war es?
Book of Unwritten Tales.
Ja, auch absolut die ersten beiden Teile. Also gerade der erste Teil ist ja ein Liebesbrief und Hommage an D&D, Herr der Ringe, Fantasy, High Fantasy, so überhaupt. Also ich glaube, es gibt fast nichts, was nicht durch den Kakao gezogen wird. Aber auf eine wirklich so grandios liebevolle Art. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen. Ich glaube, ein Zitat, das sich bei mir eingebrannt hat zu der Zeit, war in einem Gespräch mit einem, sind das dann auch NPCs eigentlich gewesen? Ja, also mit einem Dialogpartner, wo die Frage ist, du kannst nicht kämpfen, du machst keinen Schaden und du kannst nicht heilen. Du musst der Paladin der Gruppe sein. Und genau auf dieser Humorebene bewegt sich dieses Spiel und also auch ganz grandios gemacht. Ich glaube, das war eine deutsche Produktion, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Es hat mich jetzt ein bisschen am falschen Fuß erwischt, aber auch kann man auf jeden Fall wirklich nur empfehlen. Und ein, ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist oder ob es vielleicht nicht eher auch eine sehr brave Fanbase gibt. Das war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, glaube ich, das Point-and-Click-Spiel, also die Reihe Geheimakte Tunguska, war auch ein Versuch, eben diese Point-and-Click-Sache in die 3D-Ebene zu bringen, was ihnen etwas besser gelungen ist. Also das, ich muss jetzt wirklich nachschauen, ich habe es nicht am Radar, aus welchem Jahr das ist. Gut, war 2006, also zur selben Zeit, zu der auch Baphomets Fluch 4 rauskam, wobei dies bei Geheimakte von Tuska schon etwas besser gemacht haben. So ehrlich muss man sein, gab dann auch 3 Teile von der Reihe. Und ja, da geht es eher so ein bisschen Richtung Anspielung auf Akte X und eben Verschwörungen auch. Aber kann man wirklich nur empfehlen. Also ist einer meiner, ja, sagen wir mal, Geheimtipps. Also ich glaube, so geheim ist es gar nicht. Aber wie gesagt, Point-and-Clicks sind jetzt nicht unbedingt so verbreitet in der Spielerschar.
Wobei ich sage, ganz ehrlich, mein persönlicher Gedanke jetzt gerade, Fans von Telltale-Stories müssten eigentlich einen riesen Spaß haben in Point-and-Click-Adventures. So okay, Telltales ja. und auch so diese Sachen wie, wie heißt denn, die Until Dawn und auch die diese Horrorgeschichten, wie uns kassen.
Die Anthology, ich weiß schon, was du meinst.
Genau, die Anthology und wir haben die Kassen. Little Hope und so. Dark Picture Anthology.
Ja.
Fans von Until Dawn und The Dark Picture Anthology müssten eigentlich richtig Spaß haben an die Point-and-Click-Adventures. Sie sind so bei weitem nicht so gruselig, oder die meisten sind nicht so gruselig wie Until Dawn und die Dark Pictures Anthology, aber es schlagt so ein bisschen in dieselbe Kerben. So dieses, du musst halt Entscheidungen treffen und den Raum analysieren und lesen und überlegen, wie komme ich weiter, weil sonst kommst du nicht weiter. Ja. Gerade bei der Dark Pictures Anthology ist es ja nochmal ein bisschen mehr als bei Until Dawn. Until Dawn ist doch sehr storytreibend, aber bei der Dark Picture Anthology, da musst du schon selber ein bisschen schauen, was ist in diesem Raum, wie könnte es weitergehen. Und ja, ich glaube, dass da Fans sich auch wohlfühlen würden in Point-and-Click-Adventures, mit sofern Humor vorhanden.
Das auf jeden Fall, ja. Man kann vielleicht auch so weit gehen, das ist jetzt nicht unbedingt die riesengroße Evolution von Point and Click ist zu dieser Dark Mythology oder Telltale Games ist, aber es ist schon so ein bisschen die Fortsetzung, würde ich fast sagen, so ein bisschen die Weiterentwicklung zu dem Ganzen.
Ja, aber quasi in einer ganz, ganz anderen Richtung, in dieses Horrorerlebnis. Da funktioniert es dann auch in 3D. Aber ja, die ja, war jetzt wirklich, während wir so geredet haben, ist mir eingeschossen, dass das für mich auch so ein bisschen einen ähnlichen Sweet Spot bei mir in meiner Gaming-Bibliothek hat.
Ja, ich glaube gerade diese Telltale Games und gerade Until Dawn war halt einfach ein Vorzeigeexemplar von, wie kann man es richtig machen. Auf jeden Fall richtig mehr die Horror- und Gruselecke, aber natürlich die Erfahrung und die, ja, vor allem die Spielerfahrung mit der Baphomet-Fluchreihe hat da, glaube ich, schon einiges auch damit zu tun gehabt, dass das überhaupt so gut bei mir ankam.
Sehr gut. Gut, ich denke mal, wir haben jetzt die Baphomets Fluchreihe, Point-and-Click-Adventure und alles sehr schön zusammengefasst. Ohne uns groß im Kreis zu drehen. Bin überrascht.
Ja.
Nein, ich wirklich glaubt, dass wir vielleicht da irgendwo anfangen, nur um dieselben Sachen im Kreis herum zu reden, was nicht passiert.
Nö, cool. Im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ich meine, man kann es natürlich noch. Also was auf jeden Fall ehrenhaft erwähnt werden muss, ist einfach Baphomets Fluch 2.5, weil das ist ein Fanprojekt und mit Fanprojekt meine ich wirklich, da gab es keinen Support von irgendwelchen Studios oder sonst irgendwas, da haben sich Fans zusammengesetzt und haben 2008 mit Baphomets Fluch 2.5, die Rückkehr der Tempelritter, quasi so den, um die Ehre zu retten, den dritten Teil der Baphomets Fluchreihe gebracht, der eben wieder im Stil der ersten beiden Teile war und wirklich die Fortsetzung von Teil 1 war. Da kehren die Neo-Templer zurück, ist wieder relativ spannend gemacht. George kommt nach Paris zurück, Nico ist weg, angeblich ist sie tot und diese ganze schöne, jetzt nicht Verschwörungstheorien, wie wir es in 3 und 4 hatten, sondern einfach diese Krimispannung, die sich aufgebaut hat wieder und natürlich mit Nostalgie des ersten Teils gespielt hat, wie nur was. Aber das wirklich Schöne war, dass in der deutschen Fassung des Spiels die Synchronstimme von George ausgeholfen hat oder mitgeholfen hat und quasi ohne Bezahlung gesagt hat, so, er spricht ihm das alles ein. Er war leider der einzige Originalsprecher, der das gemacht hat, aber für ein Fanprojekt wirklich Chapeau, gut ab, ja. Haben sie gut gemacht. War natürlich jetzt auch in der Dauer des Spiels jetzt nicht so ewig lang wie Teil 1, aber ich sage jetzt mal so gute 6 bis 8 Stunden war man beschäftigt, was halt, ich glaube, jetzt sage ich einmal, ein Drittel von dem war, was Teil 1 damals gemacht hat, wo man halt wirklich stundenlang gespielt hat. Jetzt im Wiederspieldings habe ich es natürlich in deutlich kürzerer Zeit geschafft, aber wenn man es kennt, das ist ganz klar. Aber ja, das, ich glaube, ist eines der größten Fanprojekte in diesem Rahmen, die es gegeben hat. Und muss, in meiner Meinung nach, muss auf jeden Fall erwähnt werden, weil ich habe das Glück gehabt, dass ich es dann damals gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob das heute irgendwie Steam-technisch, wo man es kriegt, ob man es noch spielen kann. Es ist auf jeden Fall wirklich ein wunderschöner Liebesbrief von Fans an die Baphomets Fluchreihe.
Definitives Ja. Und man darf es nicht unterschätzen, wenn Fans das in die Hand nehmen, die wirklich mit dem Urmaterial ihren Spaß gefunden haben, sagen, sie machen eine Hommage, dann machen die da schon was Gescheites draus.
Das auf jeden Fall. Also war auf jeden Fall erfolgreicher, also bei den Fans ankommend, als dann wahrscheinlich so die ein oder andere Director's Cut oder Remaster-Versionen der ersten.
Oder 3 und 4.
Oder 3 und 4. Ich meine, man hat dann natürlich versucht mit einem Director's Cut von Teil 1, die dann später für, lass mich lügen, ich glaube Nintendo DS und Wii war das und später dann eben für Handy, also für iOS, PC, Android, schieß mich tot, war's nicht alles. Und ja, das einzig wirklich Gute daran war, man hat bereits im ersten Teil die Nico etwas hervorgehoben und die hat ihre eigene kleine Krimi-Story, die im ersten Teil erwähnt wird. Sie erzählt ja, sie hat das und das, was sie jetzt untersucht und quasi immer wenn George jetzt dann weiterreist, hat es den Cut gegeben zu Nico und die hat dann in Paris quasi noch weiter geforscht. Ja, war in Ordnung. Hat sich dann auch gut ins Gesamtgefüge eingebracht, weil Nico's Story und George's Story wurde zusammengebracht und man hatte halt am Ende mehr Info, aber ja, konnte man spielen, musste man nicht. Sie haben bei den Dialogzeilen, ich weiß nicht, warum sie sich dafür entschieden haben, meinten sie, sie müssten dann plötzlich Animationen der Gesichter größer bringen, dass man halt irgendwie näher am Geschehen dran war. Also der Director's Cut vom ersten Teil kam nicht wirklich so gut an. War für, ich sage jetzt mal, Leute, die das Original nicht kannten, vielleicht mal leicht ein guter Einstieg, aber ich nenne uns beide jetzt einfach mal Veteranen, was wir Buffy mit Fluch betrifft. Und nee, das war ja nice to have, aber absolut nicht nötig.
Nettes Schlusswort, lieber Michi. Ich bedanke mich bei dir, dass wir uns da so bald zusammengesetzt haben am Tage.
Ja, ich sag danke.
Liebe Leute da draußen, wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen umso mehr, dass die ein oder andere Person da draußen jetzt vielleicht tatsächlich Baphomets Fluch 1, 2 oder 5 in die Hand nimmt und sagt, yes, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Und ja, diese drei Teile sind es. Den Rest einfach die Finger davon lassen. Es ist ja nicht nötig, um sich auszukennen. Ihr müsst nicht alles gespielt haben, um zum Beispiel den fünften Teil dran Spaß zu haben. Das braucht's nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, ich glaube, es gibt nicht mal Anspielungen auf 3 und 4. Haben sie nicht gemacht und ja, 1, 2, 5, wenn ihr die Chance habt, 2,5 zu spielen, probiert es. Es ist wirklich ein super nettes Spiel für zwischendurch, wenn man die anderen hat und ja, man freut sich auf die Zukunft.
Und wir freuen uns auch auf die Zukunft, aufs nächste Mal und bis dahin verabschieden sich von euch einmal der Michi.
Einen wunderschönen restlichen was auch immer.
Und auch ich, der Sinan, sage Tschüss, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.